Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den Dominik. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß dich. Du warst noch nicht ganz so oft zu Gast, deswegen hast du die besondere Ehre, dich ganz kurz vorzustellen.
Also das ist eine dreckige Lüge, denn in meiner Wahrnehmung war ich schon extrem oft. Nein, also ich war dreimal, das ist jetzt das dritte Mal, aber ich sage es gerne nochmal. Mhm. Dominik, bin Schreibermensch im Bereich der Videospiele und arbeite aktuell für Gamona und konnte leider mein Versprechen nicht wahrmachen, oder das heißt leider, ich konnte mein Versprechen nicht wahrmachen, es Christine nachzumachen, wie ich es im letzten Podcast angeknickt habe, nämlich, dass ich jedes Mal einen anderen Beruf habe, wenn ich hier auftauche. Aber immerhin zweimal habe ich es durchziehen können, aber nun gut. Das Thema war mir zu wichtig.
Das wird, fast hättest du den Hattrick hingekriegt, aber...
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. Aber das macht ja gar nichts, denn bei uns werden nicht die Berufe relevant, sondern die Themen, zu denen man spricht. Was für eine blöde Überleitung.
Dann fragen wir, über welches Thema sprechen wir?
Über was sprechen wir denn heute? Ja, genau. Und zwar sprechen wir beide, wir sind auch übrigens aneinander vorbeigelaufen bei dem Event, wo wir uns fast getroffen hätten. Und zwar haben wir uns beide Valiant Hearts bei Ubisoft angeguckt in Düsseldorf. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich rausgestimmt bin, bist du reingelaufen.
Ganz genau. Ich habe es vorhin schon kurz erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich war, ich habe ein kleines Orientierungsproblem. Also ich gehöre zu den Leuten, wenn die nachmittags ihr Auto beim Supermarkt abstellen und rauskommen, wenn die Dämmerung einsetzt, finde ich mein Auto nicht mehr und gehöre dann zu denen, die auf den Knopf drücken müssen, damit es blinkt. Ich war hormongeschwängert vor Glück, weil ich den Weg gefunden hatte und habe tatsächlich niemanden erkannt, den ich hätte kennen sollen. Also knallhart vorbeigelaufen.
Das ist aber auch ein unscheinbares Gebäude.
Oh ja,
also, das stimmt. Wenn man nicht weiß, dass Ubisoft ist ja jetzt nicht so, dass man da hinkommt und das ist wie so der Geldspeicher mit einem riesen U.
Nee, tatsächlich nicht. Es ist bescheiden und sehr viele leere Räume momentan. Und
man denkt halt irgendwie, dass du da reingehst und die Raving Rabbits da stehen oder so.
Oh, zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Das wäre wahrscheinlich abschreckend. Aber ja. Es ist doch eher, also ich kann dir das nicht verübeln, aber schade, dass wir uns da nicht vor Ort getroffen haben. Denn ich hätte mich da, ich war wirklich, das kann ich vorab sagen, als ich Valiant Hearts jetzt die, ich glaube, das ging eine Stunde ungefähr, etwas länger die Anspielprobe dann gespielt habe, war ich ziemlich aufgeregt und hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass ich mich mit jemandem austauschen kann. Denn ja. Geil.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich war danach auch in einem anderen Extrem und zwar extrem ausgesaugt, aber emotional auf eine gute Art und Weise. Also ich möchte nicht vorausgreifen, aber ich war nach der 1,5 Stunde ungefähr, ich habe ein bisschen länger gebraucht, war ich so erschöpft, aber so gut erschöpft, so wie nach einem Dauerlauf, weil das Spiel mich einfach von vorne bis hinten, oder nur die Demo, muss man ja sagen, die hat mich von vorne bis hinten einfach abgeholt und abserviert.
Total. Lass uns mal kurz, also Valiant Hearts, worum geht's? Es ist, ich mach mal kurz den Rahmen, ist das zweite Spiel, nee, stimmt gar nicht, das dritte Spiel auf dieser UbiArt Framework Engine, das ist diese Engine, womit Rayman Legends, nee, stimmt, das vierte sogar, das sind ja die beiden Rayman-Spiele mitgemacht worden. Stimmt, ja. Und jetzt kürzlich Child of Light, also das ist speziell eine gemacht, wo im Prinzip die ganzen Concept Arts 1:1 übersetzt werden. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwie so eine PR-Klausel, bla bla, bis ich dann bei den Ubisoft Digital Days letztes Jahr tatsächlich dann den Zeichner da gesehen habe, wie er an einem großen digitalen Zeichenbrett saß und wirklich irgendwelche Figuren malte und die 1:1 ins Spiel übertragen wurden. Da musste halt nur das Animationsskelett angebracht werden und es war drin. Total geil. Und ist jetzt quasi das vierte Spiel dazu und eigentlich, also Ubisoft selber sagt, es ist ein Indie-Inhouse-Titel. Ich weiß nicht, ob das so passt, aber es ist auf jeden Fall mit einem kleineren Team gemacht worden.
Das auf jeden Fall. Und es hat auch, also wenn man sich die Homepage von dem Spiel anschaut, sehr viele Bilder vom Team und wie sie so am Monitor sitzen. Also die wollen schon klar machen, hier, wir haben uns quasi in so einem kleinen Grüppchen um dieses Spiel gekümmert und das ist so unser Ding. So.
Ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber. Also es wirkt insgesamt deutlich persönlicher als andere Großprojekte natürlich. Also es ist jetzt kein Vergleich zu Sachen wie Watch Dogs oder Dings, Assassin's Creed oder so. Denn allein schon der handgezeichnete Stil, der macht schon irgendwie klar, dass da mehr Persönlichkeit, also mehr in Anführungsstrichen handgemachtes natürlich auch drinsteckt und so. Und also so ähnlich wie es bei Child of Light war, wirkt die Geschichte halt auch ein bisschen ja, ungewöhnlicher vom Ansatz.
Ja, das stimmt. Wollen wir denn die Geschichte schon mal umreißen? Oder?
Ja, zumindest Szenario und so, ne? Also vielleicht schon mal sagen, wo es spielt und so.
Ja, also das Setting ist, allein schon das Setting, da fängt es ja eigentlich schon an. Es spielt alles im Ersten Weltkrieg. Und was mal eine schöne Abwechslung, finde ich, ist inhaltlich zu den ausgelutschten, also mehr als ausgelutschten Zweiten Weltkrieg, der ja durch die Shooter-Genre-Riege schon genug benutzt wurde, ist mal was anderes. Und es geht um 5, glaube ich, Protagonisten. Ich glaube, es sind 5 mit dem Hund, die quasi, also man verfolgt das Schicksal von 5 Protagonisten, die in die Kriegswirren quasi hineingeraten. Mhm. Und man begleitet sie abwechselnd durch ihre Reise durch Mitteleuropa während des Ersten Weltkriegs. Und manche der Charaktere, das hat die Demo schon angedeutet, treffen aufeinander und verbünden sich sozusagen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, wie auch immer das aussieht. Mhm. Und genau, soweit, glaube ich, kann man die Geschichte umreißen.
Genau, und gespielt wird das Ganze in einem Action-Adventure-Stil, also alles zweidimensional. Genau. Und es ist so eine Mischung aus Puzzlen und Plattformen. Darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass man da ständig irgendwelche Kissen verschiebt und das Ganze total abstrakt wird, sondern es sieht immer sehr plausibel aus. Also wenn du da zum Beispiel so irgendwelche Schalterrätsel oder so lösen möchtest, dann ist es immer verbunden mit der Umgebung und so und sieht jetzt nicht ganz so abgedreht aus wie bei anderen etwas surrealeren Spielen. Und ich weiß nicht, also ich würde es jetzt so in die Richtung von Flashback oder so stecken, ohne dass du da jetzt rumballerst. Ja. Das ist wirklich ganz wichtig zu sagen. Also man hat da jetzt kein Maschinengewehr oder irgendwie andere großkalibrige Waffen und schießt wild um sich, sondern es konzentriert sich wirklich ganz stark auf dieses Puzzle-Element.
Genau, da hat auch einer von dem Entwicklerteam, mit dem ich gesprochen habe, hat mir auch verraten, dass das eben den, was heißt verraten, nochmal darauf hingewiesen, dass es ihm sehr wichtig war, dass der Spieler selbst niemanden erschießt und niemanden verletzt, weil das ganz deutlich zu ihren Stilelementen gehört, dass der Spieler sich nicht als Täter begreift, sondern mehr als jemand, der in diesen Krieg mit hineingezogen wird und halt irgendwie versuchen muss zu überleben.
Und das ist direkt, da hast du gerade das Großartigste an diesem Spiel eigentlich angesprochen. Und das, ich glaube, dass man das schon in dieser ersten Stunde sehen konnte. Das ist kein Kriegsspiel, sondern es ist ein Spiel über den Krieg, über Menschen, über den Krieg. Und das, also wirklich, du kommst da rein in diese Geschichte und du bekommst diesen Anfang des Krieges mit und wirst sofort mit Protagonisten bekannt gemacht, die in verschiedenen Positionen irgendwie sind. Ich glaube, das eine ist Studentin aus Belgien, glaube ich, ne?
Genau.
Und dann war da ein Amerikaner, wenn ich mich nicht irre.
Ganz genau, ein Fremdenlegionär.
Mhm. Der hatte dann einen Hund, der, das ist so ein Feldhund.
Genau.
Und dann, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ein Vater aus Frankreich und sein Sohn.
Genau.
Ne?
Genau, und der Sohn ist Deutscher, was zum ersten Twist schon quasi geführt hat, direkt am Anfang des Spiels. Also, dass man wird quasi direkt hineingeschmissen in die Ereignisse. Man sieht das idyllische Leben auf dem französischen Land und erfährt von Hans, glaube ich. Heißt der Hans?
Genau.
Hans ist Deutscher und lebt in Frankreich und hat eine Französin geheiratet und lebt dort auf der Farm und alles ist schön und ist auch wirklich schön inszeniert mit der Musik und so. Man ist direkt involviert und man sieht dann, wie der Erste Weltkrieg ausbricht und Hans quasi zurück nach Deutschland gerufen wird, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Mhm. Und da wird zum einen die junge Familie auseinandergerissen, die auch schon ein kleines Kind haben, und kurz darauf wird dann auch noch, wie man sieht, der Vater, der französische Vater der Familie, also quasi der Stiefvater von Hans, dazu aufgerufen, trotz gehobenen Alters an die Waffen zu gehen und für die französische Armee zu dienen. Mhm. Und da wird innerhalb von kürzester Zeit, also ich schätze mal in Realzeit waren das 10 Minuten oder so, erfährt man gleich von 2 Schicksalen, die so auseinandergerissen werden, aus der Bahn gerissen werden. Das hat mich schon, also es ist auf jeden Fall Geschmackssache, aber mich hat es sofort reingezogen. Also das sind so zum einen diese Liebesgeschichte und zum anderen dieser Vater, der die Familie verlassen muss, das triggert bei mir sofort. Also ich war sofort, ich habe gespielt und habe durch die Spiegelung des Monitors gesehen, dass hinter mir der PR-Mensch und noch welche vom Entwicklerteam stand und mir zugeschaut haben und habe echt so gedacht, okay, jetzt nicht, keine Träne, die sehen das, jetzt zurückhalten. So. Also es hat wirklich von Anfang an direkt mich reingezogen. Und bevor ich weiterrede, wie ging es denn mit dem Anfang?
Das war genau dasselbe bei mir. Bei mir hat es sogar, glaube ich, noch weniger als 10 Minuten gedauert, weil mich hat die Musik sofort gepackt.
Oh ja.
Die ist, also ich hab fragen müssen, ob es tatsächlich derselbe Komponist wie bei Child of Light war. Ist es aber nicht, aber es ist vom Stil relativ ähnlich. Also es ist sehr, sehr Piano betont und sehr melancholisch. Und das ist also wirklich diese Bilder zu Beginn, das Ganze ist in so einem franco-belgischen Comic-Stil gehalten. Mhm. Und das ist ja ein genialer Trick eigentlich, weil sie umgehen damit komplett diesen Uncanny Valley, den du normalerweise bei realen Figuren hast. Und du kannst dich, also zumindest ich kann mich dann viel besser in solche Figuren hineinversetzen, weil dann ein Teil meiner Fantasie dann so mit reinfließt.
Genau.
Und diese Bilder zu Beginn, das sind ja wirklich... Also wenn man es böse sagt, sind das tatsächlich auch teilweise Klischeebilder gewesen, wie Absolut. Die Frau da steht und Absolut. Die Söhne und der Mann wird halt weggezogen. Und aber es hat trotzdem unheimlich gut funktioniert, weil es mit einem besonderen Feingefühl trotzdem inszeniert worden ist und vor allen Dingen, weil der Erzähler, die diese deutsche Erzählerstimme, brillant ist.
Absolut, wirklich unglaublich gute Stimme, also wirklich. Hat wirklich gut funktioniert. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es so gut funktioniert, weil man bekommt einen historischen Rahmen geliefert, Erster Weltkrieg, und weiß ja, also man verbindet damit ja was und weiß, wie schlimm dieser Krieg ist. Und man, also das Unterbewusstsein sagt einem vielleicht schon, was mit diesen Personen passieren könnte. Und das hat bei mir auch noch dazu beigetragen, dass ich mich da ein bisschen drin verloren habe. Und das Ganze wird noch untermauert durch die zahlreichen, also durch die, dass die Entwickler wirklich viele Mittel benutzen, um diesen Krieg greifbar zu machen, also zu untermauern mit historischen Fakten, mit Informationsfetzchen, die aber so unglaublich klug und elegant präsentiert werden, dass ich davon mich nicht gelangweilt fühle, sondern das wirklich gerne lese. Das waren so immer ganz kurze Sätzchen, die dann irgendwo aufgeploppt sind und die mich da gut eingeführt haben in die Geschichte.
Das fand ich total super, weil ich persönlich bin nicht so gut bewandert in dem Ersten Weltkrieg und wir sind dann natürlich dann immer diese, es ist so ein kleines Symbol oben rechts, glaube ich, in der Ecke.
Genau.
Das blinkt dann bei bestimmten Ereignissen mal kurz auf. Und wenn du möchtest, kannst du dann gerade mal, ich glaube, Start oder Select drücken.
Genau.
Ich glaube, PlayStation 4 ist dann diese komische Options-Taste. Und du kannst dann, kriegst dann Zugriff auf ein Lexikon. Das soll aus ungefähr 60 Einträgen, glaube ich, bestehen. Genau, und im Wesentlichen diese Eckpunkte des Krieges zusammenfassen. Und das ist auch irgendwie in Zusammenarbeit mit Discovery Channel, glaube ich, entstanden, irgendwie so.
Apocalypse One oder sowas, also irgendeine, ich habe das vor zwei Wochen mal nachgeschaut, das ist eine recht groß angelegte kanadische Dokumentation über den Ersten Weltkrieg gewesen, die noch gar nicht so alt ist. Und die haben da scheinbar mit denen zusammengearbeitet.
Das ist ziemlich cool, weil der selbst so, ich sag mal, skurrilere Sachen aus dem Ersten Weltkrieg dann auch tatsächlich thematisiert werden. Weil es gibt zum Beispiel diese eine Szene, da kommst du in so einer Mine rein und dann steht da plötzlich ein Inder.
Ja, genau. Hast du den Infotext vorher gelesen oder danach?
Nein, erst danach. Und ich dachte, warum steht denn da ein indischer Soldat? Also das ist halt so eine Szene, wo die ihm Dynamitstangen zuwerfen muss. Der will diese Mine aufsprengen und kann sich natürlich nicht mit dir verständigen, weil er nur Indisch spricht. Und ich dachte die ganze Zeit, ich meine, der ist gut dargestellt und die Szene hat Spaß gemacht und alles. Aber ich habe mich gefragt, was macht dieser Inder im Ersten Weltkrieg? Weil ich dachte, in meinem Wissen war das irgendwie so alles mit so stark mit Europa verbunden, dass ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, dass da irgendwie von außerhalb noch mehr kommen. Und dann kannst du diesen Eintrag aufmachen und sehen, welche Rolle Indien in diesem Krieg gespielt hat.
Ganz genau. Und auch, dass sie das mit Gameplay-Mitteln verbunden haben. Zum Beispiel einmal in einem Level gibt es Giftgas, wurde überall versprüht und der durchzieht den Level mit so einem grünen Wolkendunst. Und ich habe direkt am Anfang, weil ich es immer am Anfang gelesen habe, den Infotext gelesen, da ging es dann um den Giftkrieg und wie Giftgasmittel erstmals eingesetzt wurden. Und kurz darauf sieht man dieses Gift und plötzlich, also ich hatte nicht dieses negative Gefühl, was man haben könnte, wie, oh, der Infotext hat verraten, was passiert, sondern plötzlich war das nicht einfach nur grüner, giftiger Nebel, den meine Spielfigur mit einem Leben meiden muss, sondern ich habe plötzlich diese gesamte Hintergrundinformation noch dazu im Kopf gehabt und plötzlich hat das viel mehr noch an Greifbarkeit gewonnen. Also es hat meiner Fantasie geholfen, da quasi noch weiter reinzuschlüpfen.
Total gut. Ich glaube, das war Chlorgas. Da habe ich mich auch total gewundert. Ich dachte, hä, Chlorgas? Ich wusste es nicht. Das sind so Sachen, die man einfach vielleicht nicht weiß. Und man lernt, das ist ja die totale Win-Win-Situation, oder? Ich meine, man spielt ein Spiel, das ist auch noch gut und dann lernt man auch noch was. Ich meine, perfekt.
Das ist wirklich gut.
Was ich wirklich toll finde, ist, es ist ja alles in diesen Comic-Stil gehalten und nach unserer Beschreibung klingt das jetzt alles so super düster und es ist auch düster, aber nur, weil sie auch Kontraste benutzen. Denn es gibt in diesem Spiel trotzdem sehr viele, sehr menschliche, witzige Szenen.
Da hast du eine perfekte Überleitung gemacht, weil ich habe noch was im Hinterkopf gehabt, das ich unbedingt sagen wollte und ich hatte keine Ahnung, wo ich dieses thematische Auto parken soll und wann, aber das ist ja perfekt. Und zwar genau zu dem Punkt. Am Anfang haben wir schon umrissen, wenn dieser Vater weggezogen wird von der Familie und das Piano zum letzten Ton kommt und alle sind traurig, sieht man die ersten Szenen von dem Vater, wenn er in der Kaserne ankommt, wo er quasi eine Grundausbildung umgeschnallt bekommt. Und der Stimmungswechsel, der da plötzlich stattgefunden hat, hat mich auch vollkommen erwischt. Also erst war ich richtig traurig und gedrückt und dann sieht man so diese Kasernen und die überzeichneten Offiziere, die alle so ein bisschen dicker sind und so und die einen da so durchschubsen und plötzlich hast du eine Uniform an, wenn du so wie im Comic so klassisch hinter einer Umkleidekabine so vorbeiläufst, hast du plötzlich eine volle Uniform an und dann kommt so eine recht heitere Trompetenmusik, wie man es aus diesen Kasernen so kennt. Und irgendwie habe ich mich dann so plötzlich so weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich war auf jeden Fall nicht mehr traurig oder so, sondern ich war eher so, ich weiß nicht, motiviert ist auch das falsche Wort, aber ich war so richtig so, hatte so ein Gefühl bekommen, jetzt geht's los so irgendwie. Also ich hatte plötzlich so das Gefühl, sie haben in mir genau die Stimmung erzeugt, die auch die Soldaten damals vielleicht gespürt haben. Aber so richtig so, man hat alles vergessen und war einfach nur noch richtig heiß darauf, quasi loszulegen. Und das fand ich schon erstaunlich, dass ein Spiel, das in den ersten 20 Minuten noch nicht mal, also kürzer sogar, dass es so einen Stimmungswandel direkt aufbauen kann.
Das ist, ich meine, in den Texten auch gelesen zu haben, dass da tatsächlich so eine Euphorie auch stattgefunden hat. Dass als der Krieg dann ausgebrochen war, als der offiziell erklärt worden ist und dann so durch die Presse ging, dann haben die Leute es relativ entspannt aufgenommen und gedacht irgendwie, ja, das kriegen wir locker hin. Und es gibt tatsächlich dann später eine Szene mit der Sanitäterin, mit dieser belgischen Studentin, die ist dann so gewesen, dass in Paris zu dem Zeitpunkt alle Taxen beschlagnahmt wurden. Also dann dann sind halt wirklich die ganzen Soldaten auf den Taxen in den Krieg gefahren und das wird dann dann auch so dargestellt, dass du dann, also du musst dann vom Spiel her ein Taxi reparieren und in dem Moment, wo du dann wirklich den Motor angeworfen hast, kommen plötzlich irgendwie vier Soldaten angesprungen, setzen
Wahnsinn,
sich auf deinen Wagen drauf. So.
Wahnsinn!
Und das sieht so gut aus, wie diese Frau da sitzt, es sieht auch total cool aus, so mit einem Arm am Lenkrad irgendwie sie fährt und dann wirklich diese Soldaten drumherum. Und dann hast du so eine Szene, das hat mich sehr kennst du, das ist jetzt komisch, aber kennst du das Spiel König der Löwen für ein Super Nintendo? Da gibt es auch Szene mit dem Gnu.
Weißt
du, wo der so nach vorne läuft. Und
genau.
Und so eine Szene ist das auch, du hast dieses Taxi und dann muss man Objekten ausweichen, die man per se nicht sehen kann, weil man die Front des Autos sieht. Und die blinken dann so zweite Mal auf und dann muss man dann da rausfahren irgendwie so. Und dann haben sie eine bekannte Paradenmusik genommen, der fällt mir der Titel jetzt gerade nicht ein, das ist weißt du?
Ja, genau, aber ja.
Fällt der Name jetzt, man kennt es, also es fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Und das ist so eine, also die Szene ist, obwohl die Farben sehr düster sind, obwohl du weißt, es geht jetzt in den Krieg, obwohl du weißt, dass da jetzt was ist, wird trotzdem diese Euphorie eingefangen, die hatten. Nur, und dann kommst du da an, auf dem Schlachtfeld, und plötzlich schlägt es komplett um. Plötzlich stehst du da vor Leichenbergen. Und die erste Aufgabe, die das Spiel stellt, ist, zieh die Verletzten aus den Leichenbergen raus.
Ja.
So, und das ist, also brillant gespielt auf der Klaviatur der Emotionen, um mal eine Phrase zu dreschen.
Ich schätze da eben auch unglaublich, dass die keinen Sprecher benutzen, um zu sagen, und jetzt war die Stimmung gedrückt, sondern sie inszenieren das einfach nur und lassen das den Spieler selber wahrnehmen. Und das, finde ich, ist so viel wirkungsvoller, als wenn dir jemand sagt, du hast dich jetzt so und so zu fühlen.
Genau.
Also und die Taxifahrt übrigens, ich habe mich echt gefühlt wie bei einem der Musiklevel aus Rayman.
Ja.
Das war irgendwie so, das war immer so leicht an den Takt des Musikstücks angepasst und hatte irgendwie, das hat einfach echt Spaß gemacht, so. Also,
total.
Es war wirklich gut, ja.
Ich glaube sogar, dass derselbe Designer dran gesessen hat. Das meinte, glaube ich, der Produzent zu mir, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich
kann es mir gut vorstellen, auf jeden Fall.
Also, es wirkt auf jeden Fall ziemlich gut abgestimmt und super getimed. Diese Gegenstände, also die Hindernisse auf der Straße, die tauchen halt auch alle im Takt der Musik auf. Und es ist einfach total gut. Wir schwelgen in unseren Emotionsrausch hier.
Ich hab da auch direkt eine Frage. Ich überlege, ob ich die jetzt schon fragen soll oder ob vielleicht noch mal irgendwann
anders. Stell sie jetzt.
Ich stelle einfach. Und zwar die Frage ist die: Wie ging es dir denn? Oder anders: Wie oft bist du denn in deinem Durchlauf von 1 bis 1,5 Stunden gestorben?
Ich glaube kein einziges Mal.
Echt nicht? Kein einziges Mal?
Nee.
Wahnsinn, okay, dann damit habe ich nicht gerechnet, weil ich war mir sicher, dass mindestens einmal so. Na gut, also ich bin tatsächlich, jetzt stehe ich natürlich da wie der Letzte, aber egal. Ich werde es sagen müssen, einmal. Nein, egal. Also jedenfalls, ich bin 2-mal gestorben war beide Male, also ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, aber es war beide Male einfach, weil das Spiel so überwältigend war und es so viel zum Gucken gab, dass ich einfach nicht drauf geachtet habe, was ich mache. Mhm. Und dann bin ich gestorben und dann hat sich ein Effekt bei mir eingestellt, den ich schon kannte aus, oder leider schon kannte aus Spielen wie Walking Dead von Telltale, dass das Spiel vielleicht eine halbe Minute lang, was ziemlich lange für so ein Spiel ist, an Glaubwürdigkeit total verloren hat. Weil das Problem, das dieses Spiel und alle anderen Spiele auch hat und was man eigentlich nicht vermeiden kann, ist leider, wenn der Protagonist in so einem story-driven Spiel, also in so einem Spiel, das so sehr auf die Geschichte sich bezieht und auf die Charaktere, wenn da ein Charakter stirbt und du dann am Checkpoint zurückgesetzt wirst, dann tauche ich für eine halbe Minute erstmal aus dieser Welt auf, in der ich mich gerade so verloren habe und merke, dass das ja eigentlich dann doch nur ein Spiel ist. So doof es klingt, also natürlich ist es nur ein Spiel, aber diese Inszenierung, dieses Theaterstück, das mir da aufgeführt wird, das verliert dann kurz einfach an Kraft, weil dieser Checkpoint legt einfach dann diese Spielmechanismen so an den Tag. Und ich habe mit einem der Entwickler gesprochen da, und er meinte, das Problem haben sie auch besprochen, das ist ihnen auch bewusst, aber es gäbe eigentlich nur die Möglichkeit, einen Charakter irgendwie bewusstlos werden zu lassen und dann weitermachen zu lassen, um diesen Tode- und Checkpoint-Sache zu umgehen. Aber was machst du denn, wenn du in einer Szene musst du zum Beispiel Artillerie ausweichen? Da kannst du halt den Protagonisten nicht ohnmächtig werden lassen, wenn er von einem Artilleriegeschoss getroffen wird. Und das ist halt so ein Problem, dass ich mit dem Spiel an den beiden Stellen hatte, weil ich dann, aber dafür kann das Spiel nicht, das war einfach nur eine Beobachtung, weil das ist immer schade, das reißt mich immer so richtig raus.
Das ist ja auch so ein, schon, du sagst es ja, so ein globales Problem von sehr story-intensiven Spielen und es stellt natürlich auch die Frage, inwieweit so klassische Spielmechanismen da überhaupt noch dienlich sind, weil dasselbe Problem haben ja diese ganzen interaktiven Filme zum Beispiel, die es in letzter Zeit gab, Walking Dead zum Beispiel oder wie heißt das Ding mit
Wolf Among Us?
Was? Finding? Was?
Wolf Among Us ist ja auch.
Wolf Among Us, genau, das war auch, auch Dings, Beyond ist mir da gerade eingefallen und so. Stimmt. Da war doch, guck mal, Beyond ist ein gutes Beispiel, weil das habe ich auch selber gespielt. Da war doch das Ding, dass zum Beispiel in den Kampfsequenzen, du musstest nicht unbedingt eine Taste drücken, sondern das ging ja immer weiter. Was wäre wohl, also jetzt das kann man sich natürlich fragen, wenn das jetzt eine Designentscheidung ist, dass die dann beim Playtesten festgestellt haben, scheiße, ey, wenn die Leute das nicht hinkriegen und die spielen 100-mal diese Kampfszene, dann ist das ja auch doof. Dann, ne, weißt du, und die Kritik war jetzt natürlich, dass man nichts machen muss, dass man im Prinzip nur zuschaut, aber auf der anderen Seite würde dann wahrscheinlich der dramaturgische Effekt völlig verloren gehen. Und
ganz genau.
Das ist jetzt also bei Valiant Hearts natürlich also nicht so dieses drastische Ausmaß, weil es fühlt sich schon ein bisschen mehr wie ein Spiel an, aber klar, das lässt sich nicht vermeiden.
Also ich meine, das ist natürlich ein schöner Effekt, dass man dann wirklich, man weiß, man kann sterben, man hat dann Angst um die Figuren, das passt ja auch irgendwie zu dem Kriegsszenario, dass man halt einfach nicht sterben will, aber wie groß ist dann die Enttäuschung, wenn es halt wirklich mal passiert? Und ich meine, im Spiel ist es ja egal, du verlierst keine wichtigen Items, du verlierst keine Rüstung oder so ein Kram, sondern du hast einfach nur einen Checkpoint, aber ich empfinde es dann als richtige Bestrafung, weil ich dann eben so kurz hinter die Kulissen des Spiels schauen kann und das will ich gar nicht. Also ich will gar nicht diese Checkpoint-Sache mitkriegen, aber wie möchte man es anders machen?
Aber das zeigt ja, wie gut es eigentlich ist, ne?
Also, eigentlich schon. Das ist ja auch wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau dann.
Und es ist, also was wahrscheinlich jetzt alle auch schon rausgehört haben, es ist ein Spiel, was total von der Geschichte getrieben wird. Also wenn man ein Spiel sucht, wo man mehr mit der Spielmechanik irgendwie sich auseinandersetzt und irgendwie da so eine große Tiefe erwartet, die gibt's hier nicht. Das ist ich persönlich habe es als relativ einfach empfunden. Ich fand das immer sehr durchschaubar, was man da machen muss und nie so einfach, dass ich mir blöd und verarscht vorkam, sondern immer so angemessen, okay, ich muss so ein bisschen gucken, welche Aktionen kann ich jetzt ausfüllen, womit kann ich interagieren und so weiter und so. Aber das hat mich jetzt nicht wahnwitzig überfordert. Also es ist kein Vergleich zu dem ersten Flashback oder so, irgendwie, wo ich mir den Kopf zermartert habe damals. Aber das ist schon deutlich einfach. Aber das ist okay für dieses Spiel, weil so ist halt auch dieser atmosphärische Fluss gewährleistet. Weil wenn das Spiel schwierig wäre und du müsstest eine Stelle 5-mal, 6-mal, 7-mal spielen, dann bist du raus. Und dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr.
Das ist auch wirklich ein Balanceakt, den die da wahren mussten. Und ich finde, es ist denen auch gelungen. Ich hatte am Anfang immer Angst, dass das Spiel zu einfach wird, weil der Look hat mir in dem Trailer so suggeriert, okay, das ist halt eher so, wird nicht zu schwer sein, was man halt so denkt bei so einem Comic-Look. Aber dann beim Spiel habe ich gemerkt, es hat echt eine gute Balance. Also manche Sachen waren wirklich sehr einfach zu durchschauen, aber andere Sachen musste man sich schön im Level umschauen. Man musste auch mal ein bisschen nachdenken und die Lösung war nicht so ganz offensichtlich, aber nicht frustrierend. Also den die Balance, zumindest in den ersten beiden Stunden, die wir jetzt gesehen haben, die war sehr gut.
Ja, und mir gefällt sehr, dass sie, dass die Aktionen, die du durchführst, auch immer im Zusammenhang mit deiner Situation oder mit dem Charakter zusammenhängen. Um jetzt nochmal, ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter, aber diese Sanitäterin, da gibt es einen ganzen Abschnitt, wo du nichts anderes tust, als verletzten Soldaten zu helfen. Und das ist so gut. Und du läufst da durch diese Szene und das ist irgendwie so ein Lager und da gibt's Leute, die haben einen gebrochenen Arm, die haben irgendwelche Fleischwunden oder so und da musst du Gegenstände zum Beispiel zweckentfremden, also einen Schal zum Beispiel nehmen und den als Verband benutzen und so weiter. Da gibt's eine kleine Amputationsszene, die jetzt nicht grafisch ist, aber scheiße, man muss jemanden was abschneiden und solche Sachen. Und das ist so, ist übel. Und das Spiel sagt dir nicht, sammle 3 Schlüssel oder sammle dies und das. Also so abstrakter Scheiß, der einfach nicht funktioniert in diesem Zusammenhang, sondern es sind wirklich immer auf die Situation bezogene Sachen. Das ist halt total glaubwürdig und das gefällt mir total gut.
Das finde ich auch sehr gut. Und sie haben auch die Collectibles, also es gibt ja im Level quasi immer manchmal versteckt, manchmal auch offensichtlich kleine Gegenstände, die man aufsammeln kann und die geben einem dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Gesundheitsbuff oder so ein Blödsinn, sondern die sind dann wirklich kleine Gegenstände, die da auch liegen könnten. Zum Beispiel in einem Schützenkram findest du dann ein kleines Foto und dann kommt ein neuer Infotext, wie es denn damals war, welche Bilder man sich gerahmt hat und warum und wie teuer das war. Also es verdichtet quasi noch die Atmosphäre. Mhm. Und manchmal, und das war meine Lieblingsstelle, also meine persönliche Lieblingsstelle, sind die so unglaublich klug gesetzt und gut gesetzt, dass ich da wirklich, also da habe ich kurz innegehalten und gedacht so, hi, also das war wirklich gut. ich wollte gerade was anderes sagen, aber dann fiel mir ein, ja, man kann ja in dem normalen, da kam es zu einer Stelle, wo ich mich mit dem französischen Familienvater, mit dem etwas älteren, habe ich mich an einen deutschen Soldaten rangeschlichen und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das optional war, aber meine meine Schleichspielerfahrung hat mir gesagt, den musst du bewusstlos schlagen und das habe ich dann gemacht und er war nicht tot, er war sichtlich bewusstlos, aber nach dem Bewusstlosschlagen ist quasi über ihm oder unter ihm ein aufsammelbares Objekt aufgeploppt. Das habe ich dann eingesammelt und das war der Brief, also der historische Brief eines preußischen Soldaten aus dem Krieg an seine Frau. Mhm. Und bei mir war halt plötzlich sofort, es war halt nicht nur irgendwie eine Computer-KI, die ich kaputt gehauen habe, sondern plötzlich hat in meinem Kopf sich das alles verbunden und dann habe ich plötzlich eine richtige Empathie für diesen deutschen Soldaten entwickelt und mir halt vorgestellt, dass es halt sein Brief war, den er quasi mit sich herumgetragen hat und plötzlich hat das Spiel geschafft, mir sogar für diesen kleine, fast schon Routine-Handlung, die so eintrainiert ist, mir ein schlechtes Gewissen einzuflößen. Und das war wirklich extrem klug platziert, dieses Objekt.
Ja. Das ist, wir kommen aus dem Schwärmen eigentlich gar nicht mehr raus.
Es war, ja.
Also ich bin wirklich extrem beeindruckt. Also eine Mini-Kritik habe ich trotzdem. Die bezieht sich aber überhaupt nicht auf die Hintergrundgeschichte, sondern auf eine Spielmechanik. Schon wieder die Sanitäterin. Aber es gibt so ein Minispiel, wo du, wenn du Leute, verwundete Leute heilst, also ihnen hilfst und so weiter und so fort, dann ist das so ähnlich wie bei Musikspielen, wird dann oben so eine Leiste eingeblendet und du musst dann Ausschlagpunkte treffen. Das sieht so aus wie heißen diese Herzgeräte?
Herzgeräte.
Also der Pulsausschlag, den musst du treffen mit dem Knopf. Und das fand ich beim ersten Mal gut, beim zweiten fand ich es gut, weil sie auch so Sachen flüstert und dann immer so hier die Schmerzen konzentriert sich auf was anderes. Das fand ich total gut gemacht. Der Ton ist wirklich gut an dieser Stelle. Aber mir ist dieses Minispiel beim dritten, vierten, fünften Mal ein bisschen langweilig geworden. Da habe ich mir gewünscht, dass man vielleicht was anderes macht.
Es ist eben das Prinzip Guitar Hero, nur ohne Gitarre. Dann macht das halt irgendwie dann nicht mehr so viel Spaß.
Richtig. Und das ist so, ich habe mich da, das ist auch das einzige Element, wo ich gedacht habe, es passt auch nicht so richtig in dieses Spiel rein. Ich weiß auch gar nicht, warum sie das da drin haben. Wahrscheinlich um irgendwie so eine Art Aktion bei ihren Handlungen einzubauen. Aber es wäre, ich fand es relativ überflüssig. Es macht jetzt nichts kaputt oder so. Aber das ist ein kleiner Fleck auf den ansonsten makellosen Lack.
Also den Fleck würde ich tatsächlich für mich persönlich rausmachen. Dafür habe ich einen anderen, aber den würde ich rausmachen, weil also ich verstehe, was sie machen wollten. Glaube ich, dass sie halt einfach es wäre für mich enttäuschend, wenn da einfach nur stehen würde, drück Kasten und dann ist der geheilt. Sie wollen halt, glaube ich, irgendwie vermitteln, dass da ein gewisser Druck bei den Beteiligten besteht und es läuft ja auch auf Timing, man muss halt die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit drücken, dass da irgendwie sowas wie Anstrengung vermittelt werden möchte, ich weiß nicht. Ist natürlich in sich trotzdem banal, weil es halt wirklich nicht schwierig ist, aber besser als nichts, finde ich. Mhm. Wo ich stattdessen den Fleck hinmachen würde, wäre bei den Protagonisten und zwar bei einem davon. Ich finde von den 5 Protagonisten, wo der Hund mit dazugehört, die finde ich alle unglaublich stark mit ihrer Geschichte, mit ihrer Inszenierung und wie sie präsentiert werden. Außer den Amerikaner. Mhm. Den finde ich recht schwach. Man muss kurz dazu sagen, jeder dieser Charaktere hat noch ein Tagebuch, das sie führen. Und man kann in regelmäßigen Abständen diese Tagebücher einsehen und sieht dann quasi aus ihrer Perspektive, wie sie den Krieg erleben und sie kommentieren, was man gerade gespielt hat, was auch immer noch ganz schön ist, so als Dreingabe, wie so die Charaktere diese Situation wahrnehmen. Aber der Amerikaner ist einfach nur flach, finde ich, bisher gewesen. Also ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, was er eigentlich wollte und was seine Motivation ist. Er wurde präsentiert als Amerikaner, der direkt am ersten Kriegstag der Fremdenlegion beigetreten ist, um als auf französischer Seite gegen die Deutschen zu kämpfen und er kann Granaten werfen und der ist super krass und so. Das hat mich irgendwie so direkt, das war so wie, so im Vergleich dazu ist der Rest der Charakterenriege so eine Gänseblümchenwiese und er ist so der Traktor, der sich dazu stellen möchte. So. Also alles ein bisschen unelegant und ich habe irgendwann den Punkt gespürt, wo ich seine Tagebucheinträge gar nicht mehr gelesen habe, weil es mich nicht mehr interessiert hat und das fand ich dann ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Der ist zwar witzig dargestellt und so, aber im Vergleich zu den anderen wirkt seine Geschichte jetzt nicht irgendwie berührend. Also hat man zumindest nicht den Eindruck. Das kann ja vielleicht später noch kommen. Wir haben ja nur die ersten 1,5 Stunden gespielt. Da ist ja noch eine Menge Spiel. Aber da kann ich dir nur beiflechten. Das sind ja schon 2 Flecken.
Ich kann was Positives noch dagegen sagen, vielleicht wenn das hilft für den Gesamteindruck, um ihn wieder ins Grüne zu bringen. Ich weiß nicht, ich habe das im Gespräch mit einem von diesen Leuten dort, die da verantwortlich sind für rausgefunden oder wurde nochmal darauf hingewiesen, was mir gar nicht so aufgefallen ist, und zwar, dass alle Charaktere, die im Spiel vorkommen, keine Augen haben.
Jo, stimmt, das ist mir aufgefallen.
Ja, fand das ich total interessant. Beim Spielen habe ich es nicht so richtig wahrgenommen, bis dann der Hund aufgetaucht ist, weil der Hund tatsächlich so das erste Lebewesen im Spiel ist, das wirklich Augen hat. Mhm. Und der restliche der Charaktere haben entweder eine tief ins Gesicht geschobene Mütze oder Haare, die über die Augen wachsen. Also man sieht die Augen nicht und der Kerl, der da quasi mitgearbeitet hat, meinte, dass sie wollten damit quasi, es war eine spontane Idee, die sie dann drin gelassen haben, sie wollen damit quasi zeigen, dass diese Leute schon sich vor diesen Kriegsgräueln verschließen und gar nicht mehr irgendwie das ertragen können, was sie damit ansehen. Und nur die sehr unschuldigen Lebewesen, wie eben Hunde und auch in anderen Szenen Kinder, die haben die großen Augen und die sind so die emotionalen Ansprechpartner für den Spieler.
Genau.
Und was dann einige scheinbar aus dem amerikanischen Publikum hat, damit dann auch erzählt hat, die das Spiel gespielt haben, schon dazu veranlasst hat, Morddrohungen an ihn zu schicken, also ernst gemeinte, weil sie meinten, wenn der Hund stirbt, dann passiert dem Entwicklerteam auch was. Also hat er so gesagt, dass da tatsächlich scheinbar schon heftige Reaktionen gab, falls dem Hund irgendwas passiert. Und da habe ich ihm auch gesagt, das Problem ist halt bei solchen Drohungen, die kommen, nachdem das Spiel fertig programmiert ist. Außer es kommt halt irgendwie ein Patch oder ein DLC, der den Hund vielleicht überleben lässt. Aber das fand ich schon krass, dass die Leute dann auf diesen Hund so, also
nur wegen den Augen, ne? Aber das ist mir nochmal wegen den Kindern, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt diese Szene in Paris, wo die Leute starten und da gibt es wirklich dann 2 Kinder. Eins im Hintergrund, das ist ein Junge irgendwie, der steht da einfach nur bei seinen Eltern. Und ein Mädchen, dem du noch einen Verband anlegst und so. Und die haben keine Ahnung davon. Also die wissen nicht, was da passiert. Die wissen wirklich nicht, dass hier jetzt gerade der Krieg abgeht und dass eine Menge Leute sterben werden. Und deswegen spielen die Kinder auch einfach wirklich so rum. Und der Hund, der ist so großartig. Ja, der ist so großartig. Ich will diese Szene nicht spoilern, weil die hat mir ganz schön einen Kloß in den Magen gesetzt. So, aber wenn man sieht, es gibt da eine Stelle, der hat der Hund einfach Hunger.
Ja, das ist.
Es ist Krieg, überall Leichen, alles im Arsch, überall Ruinen, was ich so, und der Hund riecht Schinken. Und das ist das Ehrlichste, eins der ehrlichsten Sachen im ganzen Spiel, weil für ihn ist das total wichtig. Also läuft dieser Hund los und will diesen Schinken haben. Mit großen, leuchtenden Augen denkt er sich, jetzt habe ich Hunger.
Das stimmt, das war wirklich, was so Augen alles anrichten können. Das ist wirklich. Aber mit den Kindern hatte ich auch so ein Erlebnis. Es gibt da diese Szene, wo man das Auto, von dem wir vorhin gesprochen haben, das Taxi reparieren muss. Mhm. Und dazu gehört es auch, dass man den Motor mit einem Glas Wasser kühlt. Und ich hatte aber irgendwie das komplett anders verstanden und habe das Glas, das man mit Wasser füllen muss, im Haus gesehen, schon auf dem Weg zum Auto, wo auch die Kinder sind. Mhm. Und das eine Kind hat geweint. Und ich habe in meinem Kopf ganz anders gedacht, als das Spiel von mir verlangt hat. Ich habe gedacht, das Kind hat Durst und bin mit dem Wasser dann zu der Wasserquelle gegangen, habe mir Wasser reingefüllt und bin dann wirklich 4-5 Minuten, und es ist wirklich lange gewesen, um dieses Elternpaar, um diese Mutter mit dem Kind herumgelaufen, mit dem vollen Glas Wasser, und habe halt versucht, dem Kind zu trinken zu geben. Und irgendwann habe ich halt rausgekriegt, dass man damit das Auto kühlen muss und das Kind gar nichts damit zu tun hat. Aber da merkte ich so, da bin ich emotional fast schon einen Schritt zu weit gegangen dann und habe diese Rätsellogik dann schon verlassen. Aber das ist ja eigentlich auch nur ein Kompliment für das Spiel, dass es mich schon so empathisch macht, dass ich dann sogar auf sowas reagiere. Das ist schon.
Ja, ich freue mich tierisch. Ich freue mich wirklich tierisch auf das Spiel. Es kommt am Ende Juni raus. Ich glaube am 26.
26. ganz genau. Genau. Ja.
Und ist also nicht mal, also es wird nur ein Download-Titel sein, dummerweise. Ich finde das immer doof, weil das ist für mich so ein Spiel, das will ich im Regal haben und in 10 Jahren wieder auspacken.
Ja. Dann vielleicht
ein gutes Buch.
Vielleicht noch ein Comic begleitend dazu. Mhm. Aber den Soundtrack gibt's vielleicht dazu noch. Das, der Kerl hat gemeint, ich sag immer nur Kerl, ich weiß gerade leider gar nicht. Ja, das tut mir so leid, aber vielleicht heißt er ja auch Kerl, weil das ist ja ein französischer Name, vielleicht auch Kerl. Und dann, egal. Also jedenfalls, er wurde oft darauf angesprochen, dass der Soundtrack so richtig gut sein soll. Also er ist gut. Mhm. Und überlegen da jetzt nochmal extra den Soundtrack rauszubringen, was super wäre. Also das würde ich dann auch nur empfehlen.
Das wäre klasse. Ja, es ist wie bei Child of Light. Da ist die Musik auch wirklich bei mir hängen geblieben. Die ist wirklich unheimlich schön. Und bei Valiant Hearts haben sie auch einen guten melancholischen Counterpart getroffen. Und das ist so krass, ne? Weißt du, Ubisoft, die bringen jetzt Dingens raus. Wie heißt das? Watch Dogs? Mhm. Spiel, wo rumgeballert wird und Konspiration und Mega-Action, 5 Jahre Produktion, mega fettes.
Und dein Freund kann mit deinem iPad das Auto steuern.
Ja, also so Big Budget Syndicate Insanity Bad Shit. So, und dann kommt parallel Valiant Hearts raus. So, ein totales Kontrastprogramm, emotional, historisch korrekt, pädagogisch wertvoll.
Ja, absolut. Finde ich auch großartig, dass es immerhin die Vielfalt gibt. Wäre schade, wenn es nur das eine gibt.
Ja, meine ich jetzt auch positiv, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Watch Dogs auch noch gar nicht gesehen oder so, es sieht geil aus und so, aber es ist halt genau das Gegenteil. In diesem Portfolio sieht das einfach gut aus. diese Vielfalt irgendwie drin zu haben. Ich finde das auch cool. Also man kann da nicht mal sagen, also auch wenn wir jetzt so in Begeisterung dahin schwelgen, aber ich befürchte fast, dass Valiant Hearts schon so ein kleinerer Nischentitel leider bleiben wird irgendwie, weil es halt nicht so ist halt wahrscheinlich so. Es ist ja so ähnlich wie bei Child of Light, das spricht ja auch eine bestimmte Gruppe an irgendwie, und es war ja sogar bei Rayman so, wo du wahrscheinlich, also ich war jedenfalls total euphorisch, ich habe das Spiel gefeiert, das Legends, fand das großartig. Und das ist ja total, also verkaufsmäßig ein ziemlicher Flop gewesen.
Ja, Wahnsinn, ich verstehe das gar nicht. Ich saß auch sehr lange, als ich die Preview geschrieben habe zu Valiant Hearts, ich saß wirklich lange, so lange wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr, vor der Spalte, wo man den Titel eingeben muss bei uns im Backend, und habe halt wirklich lange überlegt, wie kann ich diesen Titel machen, worauf so der erste Blick fällt, damit die Leute auch wirklich das Spiel, also darüber lesen und dann auch das Spiel wertschätzen können, weil das stimmt halt leider, so ein Titel droht leider oft in die Nische zu fallen.
Aber es ist halt genau das, was viele sich halt wünschen, ne? Also all die Menschen, die die immer nur meckern und sagen, Call of Duty ist so scheiße und es ist immer dieser Krieg und immer diese Ballerei, das ist euer Spiel. Es geht sogar, also ich meine, es gibt ein paar Spiele, die diesen Antikriegsansatz versuchen. Spec Ops hat das versucht, aber bei Spec Ops war eben das Problem, dass du zwar eine gute Geschichte hast, aber in der nächsten Szene 500 Leute erschossen hast. Ganz das passiert bei Valiant Hearts eben nicht. Und es wird ein Szenario behandelt, das also für Spieler, es klingt halt immer doof, wenn man sowas sagt, bei Kriegen aber unverbraucht ist. Und scheiß Formulierung. Aber was ich meine ist, das Setting hat man nicht so oft verwendet.
Ganz genau,
Und dieses Spiel sagt halt auch was über die Rolle von Menschen innerhalb dieses Dings. Das kann man schon in dieser Stunde sehen. Das ist ja nicht einfach irgendwie ein Ding, wo es darum geht, Menschen abzuballern oder viel Unheil anzurichten oder, ne? Es geht halt wirklich um die was macht der Krieg mit dem Menschen? Allein schon in diesen Art Design, dass die Augen verdeckt sind und so. Und dass die, dass innerhalb der Familie zwei, dass da eine Kontraposition besteht, weil die Leute in unterschiedliche Armeen gehen und prinzipiell gegen kämpfen müssen. Was macht das mit dem Menschen? Und ich bin sehr gespannt. Also wenn das wirklich so weitergeht wie in dieser ersten Stunde, dann glaube ich, wird das ein extrem erschütterndes Erlebnis werden.
Ja. Also ich bin auch noch, also mich stört es immer persönlich so, wenn ich so ein Spiel spiele, das wirklich so viel Spaß macht. Mein erster Gedanke ist dann immer, aber was war denn schlecht? Weil ich immer, also ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich ein Spiel einfach, es ist traurig, aber ich bin dann so misstrauisch, wenn ein Spiel einfach nur richtig gut ist, weil irgendwas muss es ja geben, denke ich mir dann immer. Aber bei dem Spiel fällt es mir wirklich schwer, was zu finden, wo man sagen könnte, das könnte ein Problem werden. Eine Sache allerdings, worauf ich wirklich gespannt bin, also ganz neutral, wie so der Spielspaß nach 4 Stunden oder nach 6 Stunden aussieht. Also jetzt in den ersten 1 bis 2 Stunden gab es ja ein Feuerwerk der Gameplay-Vielfalt. Also mit jedem Charakter gab es eine neue Gameplay-Mechanik, die eingeführt wurde. Aber was ist dann, wenn man jetzt mal alle kennt? Also einer kommt ja noch dazu. Und wie wird sich das so weitertragen? Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich habe da ein gutes Gefühl.
Also das ist halt auch genau das, was wir an dieser Stelle auch gar nicht beurteilen können. Weil wir, wie gesagt, nur diese Preview gesehen haben. Es war, also zumindest für mich war es bei Child of Light zum Beispiel so, dass mich die Vorab-Versionen völlig vom Hocker gerissen haben. Und dann habe ich das Spiel länger gespielt und dann bemerkt, dass diese Rundenmechanik das nicht trägt. So ähnlich geht's mir bei manchen anderen Rollenspielen auch, aber es war bei Child of Light eben so schade, weil mir alles so gut gefiel. Aber ich fand halt eben, ich habe halt gedacht, mein Gott, auf ein paar Kämpfe hätte ich jetzt wirklich verzichten können. Und das ist mir dann ein bisschen dröge geworden, obwohl mir das Spiel immer noch sehr gut gefällt. Aber also vielleicht könnt ihr euch mal in unseren Cast ich habe mit Manu drüber gesprochen. Mhm. Das ist halt einfach ein bisschen schade. Und Valiant Hearts, also es sieht so aus, als würde es nicht in diese Falle tappen, weil du halt nicht so eine wiederkehrende Mechanik hast, ne, bis auf so ein paar kleine Elemente, sondern weil das immer so situationsbedingt ist. Und wenn jetzt die restlichen Sequenzen wissen nicht, was da kommt, aber mal angenommen, da würden sich die Situation auch immer verändern, dann besteht die Hoffnung, dass auch immer wieder neue Mechaniken da drin sind. Deswegen, also so ganz vorsichtig formuliert, ne, glaube ich schon, dass es mehr abwechslungsreicher wird als Child of Light.
Das unterschreibe ich mit meiner schönsten Schönschrift.
So, jetzt aber 40 Minuten lang dieses Spiel gelobt. Boah, ist krass, ne? Aber es kam jetzt auch gar nicht so lang vor. Ich finde es, weil ich war wirklich extrem begeistert. Mein Gott, das hätten wir direkt vor Ort aufnehmen müssen.
Aber ich konnte ja das frisch waren. Ja, aber ich bin froh, also dass ich auch noch ein, zwei Negativpunkte noch unterbringen konnte, weil das war mir wichtig, das zu sagen, aber sonst.
Ja,
ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Vor allen Dingen, ich habe auch noch vor Ort mit Gérard Benoît gesprochen. Das ist der, du lachst, ne? Ich muss diesen Namen jetzt erstmal finden, weil ich habe ein Interview hier auf der Festplatte, aber dummerweise habe ich im Interview nicht gefragt, wie der gute Mann heißt. Und er war bei Google nicht zu finden. danke an Jan und Björn, PR-Menschen bei Ubisoft, dass sie so schnell noch auf Twitter reagiert haben. Gérard Benoît ist der Leadwriter, das wusste ich aber. Der hat dann auch noch ein paar ganz coole Sachen erzählt. Der hat versucht, das Ganze auf Deutsch zu formulieren, weil in St. Moin sind hauptsächlich Deutschhörer. Deswegen ist das Interview, was jetzt hier im Anschluss folgt, nach unserem Gespräch, auch tatsächlich in Deutsch zu größten Teil. Also in ein, zwei Sätzen benutzt er auch mal englische Begriffe, weil es für ihn einfacher war zu formulieren. Aber ihr könnt das auch hören, wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid.
Da. Und um diese Interviewerfahrung für euch noch zu verdichten, während dieses Interview lief, saß ich 2 Meter weiter am Monitor und verdrückte mir die Tränen, weil ich merkte, dass ich beobachtet werde.
Das war dieser Typ im Hintergrund.
Ja, ja.
Ach so, den habe ich in meinem Augenwinkel gesehen.
Ach ja.
Nein, oh, es ging mir aber ähnlich. Also, es ist ja schon so merkwürdig, weißt du? Also da sitzen Leute um dich herum, so, und alle voll ernst und schreiben in ihre Notizbücher rein, so Grafik.
Klammern sich an die kleinen Cola-Fläschchen.
Also es gibt so ganz engagierte Journalisten, die halt wirklich so alles so notizmäßig aufschreiben und der Pixel ist falsch und Clipping-Fehler. Und ich sitze da und denke so, wow.
Ja, ich habe
total der Kontrast. Ja.
Ich habe so Momente gehabt, wo ich dann, also darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ich habe ein Notizbüchlein dabei gehabt, man weiß ja nie, aber meistens ist es dann bei solchen Events oder eigentlich immer ist es bei mir dann so, ich spiele das Spiel und nach 20 Minuten fällt mir ein, dass ich auch noch ein Notizbuch vor mir liegen habe. Mhm. Nur sieht es immer für die Entwickler so schlimm aus, wenn so ein Journalist nichts aufschreibt und dann schreibe ich immer nur so auf so schon 20 Minuten gespielt. dann schreibe ich in die zweite Zeile 20 Minuten gut oder sowas. Also ich schreibe einfach nur Wörter auf, die mir einfallen, damit der denkt, ich mache mir Notizen, aber in Wirklichkeit bin ich einfach voll in dem Spiel drin, was ja schon ein super Kompliment ist, aber manchmal zählt dann auch, dass man was aufschreibt.
Ich mache ja tatsächlich überhaupt gar keine Notizen.
Ich mache es beim nächsten Mal auch so. Das ist noch so eine Studiumskrankheit von Archäologie irgendwie.
Also es gibt halt wirklich, also habe ich schon oft, also ich will jetzt auch nicht negativ, dass jeder soll so arbeiten, wie er will, aber ich weiß nicht, das finde ich lieber, wenn ich dann nochmal so drüber nachdenke und in mich gehe und.
Das finde ich auch durch. Ich werde da einfach viel zu sehr reingezogen.
Also ich glaube, wir beide sind sehr gespannt. Versuchen wir jetzt, bevor wir wieder eine Stunde weiter drüber reden, das mal abzurinnen. Also, kommt in einem Monat raus, ungefähr. Ja. Haltet es auf den Schirm, kommt für alles, glaube ich. PS4, lass mich nicht lügen, PS3, 360, Xbox One.
Vielleicht habe ich die richtige Seite auf. Ich habe im Vorfeld ja ein paar Seiten geöffnet, die ich alle nicht getroffen habe. Aber ich bin gerade auf der, da sollte es doch irgendwo stehen.
Live-Recherche. Ich glaube, es kommt sogar auch für PC.
Es kommt auf jeden Fall für ausreichend Plattformen, dass ihr keine Ausrede habt, das nicht zu spielen.
Genau. Also es gibt's für alles irgendwie und du hast eine Preview geschrieben, ne? Die verlinke ich dann nochmal in unserem Eintrag. Ja. Im Blog-Eintrag und genau. Und im Anschluss gibt's dann noch das Interview mit Gérard Bernot und in diesem Sinne, lieber Dominik, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Alles klar, ne? Bis dann. Tschüss. Die erste Frage, die ich habe, spielt im Ersten Weltkrieg. Und wie seid ihr eigentlich auf dieses Szenario gekommen, den Ersten Weltkrieg zu behandeln?
Also ganz von vorne an, long, long time ago, hat Poltemler, unser Art Director, hat angefangen bei ihm selbst zu zeichnen. Mhm. Und also Thema Erster Weltkrieg, das mag er. Und er hat gezeichnet. Und was merkwürdig ist, er hat so lange über den Spiel gearbeitet, dass er hat alles bei ihm selbst bezeichnet. Mhm. Dann ist der Johann zurück von Singapur gekommen, hat mit dem Paul gesprochen, was machst du? Und Thema erste Welt war, oh, interessant. Und dann sind auch manche Leute rum im Building gelaufen und oh, Erster Weltkrieg, okay, interessant, was läuft hier? Und so einen Tag nach der anderen haben wir ein Kernteam von 15 Leuten gehabt. Ja. Und so, das läuft und Prototyp gemacht. Und das waren wir in 2012, 2013. Oh, guess what? Der Jubiläum kommt bald und dann werden wir right on spot. Also richtig Timing, richtige Produkt. Okay, los, wir machen ein Spiel, wir machen das. Das wird von Konzept bis, okay, wir machen das, weil wir werden wahrscheinlich eine Windows of Opportunity haben.
Also ist das im Prinzip eigentlich aus einem Prototyp entstanden, der nicht so geplant war?
Ja.
Das ist ja cool. Aber was ich interessant finde bei dem ersten Weltkrieg, ist so ein unverbrauchtes Szenario. Also es gibt ja etliche, wirklich Millionen von Spielen, die einen Zweiten Weltkrieg spielen oder die den Vietnamkrieg behandeln oder jetzt auch moderne Kriege und so weiter. Aber der Erste Weltkrieg, war das für euch eine Herausforderung, den auch in einem Spiel abzubilden?
Aber der Erste Weltkrieg ist wirklich faszinierend. Es fängt an mit Pferde und Schwert und beim Ende gibt es Tank und Wagen und viele mechanische, also von einem Kreativitätsstandpunkt. Du hast so viel Reichtum. Ich weiß nicht, warum diese ganze Leute wollten ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg machen. Also Erster Weltkrieg ist viel besser.
mir ist aufgefallen, dass ihr in dem Spiel es vermeidet, diese Kriegsspiel was typisch für Kriegsspiele ist, man erschießt da keine Menschen oder man bringt jetzt zumindest nicht haufenweise Leute um. Warum, was ich sehr gut finde übrigens, aber warum habt ihr euch dazu entschieden? Wolltet ihr damit Krieg vielleicht aus einer anderen Perspektive erzählen?
Also, was wir wollten eine Geschichte erzählen. Wir wollten ein Spiel, der während der Krieg passiert, aber nicht ein Kriegsspiel. Wir wollten nicht, also wenn du Blut willst, dann kannst du irgendwo finden. Es gibt so ziemlich viel und genug von das. Wir wollten eine Geschichte von 4 verschiedenen Leute erzählen. Mhm. Und also diese, wir wollten auch über Thema Weltkrieg zu spielen, weil das ist ein Chaoszeit, das gibt von einer Story Point of View also viele Möglichkeiten. Mhm. Und das ist auch interessant. Und der Standpunkt, das war wirklich interessant für uns, war, wie kann jemand seine Menschlichkeit verhalten, wenn es nur Chaos in der Gegend gibt, all around. Also
viele grausame Dinge, die um einen herum passieren, viele Tote, viele Verletzte. Das hat man sehr gut an dem Charakter Anna gesehen. Das fand ich auch sehr bewegend, diese Szene, wo du im Prinzip die Aufgaben des Spiels bestehen an der Stelle, in dieser Szene darin, Leute zu heilen, ihnen zu helfen, Verletzungen zu heilen und so weiter. Und das ist viel aussagekräftiger eigentlich als Leute zu erschießen, oder?
Ja, genau. Unsere Message, was wir einfach kurz in ein paar Wörtern sagen wollen, ist, auch wenn du in der Mitte von Chaos ist, auch wenn es gibt immer ein Licht. Das wollten wir durch den Spiel, also ein positives Message, auch wenn es gibt so ganz Dunkelheit.
In der Grausamkeit gibt es irgendwie immer noch Menschlichkeit unter dieser ganzen, unter diesen Leichenbergen gibt es immer noch irgendwie noch ein kleines bisschen Hoffnung.
Genau.
Was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, dass ihr da ein Lexikon eingebaut habt, wo die historischen Fakten zum Ersten Weltkrieg dann auch immer erklärt werden. Und das fand ich, warum habt ihr das gemacht?
Okay, also am Anfang, wir haben nur die Story in der Weltkrieg reingemacht, aber haben ziemlich viele Forschung gemacht und haben gesagt, okay, dieses Partei, das ist interessant und oh, das ist interessant auch und oh, diese technische Forschung, oh, das war interessant, ja. Und haben diese ganze Forschung reingemacht, unser Szenario drin gebastelt. Und dann kamen wir, okay, das haben die erste Playtest also mit Kollegen gemacht und ja, das ist interessant, aber okay. Ich hätte gern ein bisschen mehr über wissen wollen. Mhm. Und haben ein bisschen Textmodification gemacht, aber dann ist der Text ein bisschen zu langweilig bekommen, zu viel Geschichteunterricht und das wollten wir überhaupt nicht. Und haben gesagt, okay, man muss was optionell machen. Mhm. Und haben so eine Art von Lexikon gebastelt. Also erstens war nur 2 oder 3 Seiten und okay, haben mit Kollegen probiert, ja, das geht, ja, das ist nicht zu langweilig. Und aber wir wollten ein bisschen mehr. Und also 2 Seiten, 3 Seiten und dann eine Sache nach der andere haben wir so, als ich glaube, das sind 50 oder zwischen 50 und 60 historical Aspekten. Aber dazu nachher, ja, haben wir haben auch kleine Objekte, weil wir also es gibt Leute, die wirklich in der Geschichte sind und hatten also Souvenir von zu Hause zurück gebracht für Stimmung und oh, das ist ein cooles Objekt und was ist das? Was kannst du davon machen? Und okay, ja. Machen wir das ins Spiel. Also
das sind so Sachen wie die Münzen zum Beispiel oder so.
Genau, also Münzen. Wir haben auch Medaillen. Wir haben die Helmets.
Die Helme, die Porträts habe ich gesehen, Bilder, Zeichnungen, Briefe natürlich auch.
Ja, Briefe. Auch die Leute in die Graben. Also Man glaubt, die waren immer beim Schießen und beim Kampfen. Mhm. Überhaupt nicht. Also am meisten waren sie langweilig und warten, was machen die anderen? Ja. Und um die Zeit zu verbringen, hatten sie viele Art von, okay, werde ich in Englisch sagen, ja. Art of the Trenches.
Ja.
And we have, wir haben ein paar Objekten von dieser Art of the Trenches im Studio. Also das scheint wirklich für bald, also nächste Woche werden wir ein Museum eröffnen. Aber ja, was ich wollte sagen, dass nach der S12, nach die Geschichte, wollten wir auch die Objekte erzählen, weil wenn du den Objekt, den Gegenstand im Spiel findest, nur so, dass also durch das Bild ist es ein bisschen zu kurz und wir wollten ein bisschen mehr Background geben und das läuft, der Format von die Historical Facts ist gut gewährt, also haben wir auch die Objekte damit gemacht.
Ist ja im Prinzip eine Win-Win-Situation. Eine Frage noch, ist ja, man spielt ein Spiel und lernt gleichzeitig noch was über den Ersten Weltkrieg. Ich zum Beispiel weiß kaum etwas über den Ersten Weltkrieg und habe so im Prinzip dann so kleine Hintergrundinformationen herausgekriegt, die mir so nicht bekannt waren. Eine letzte Frage habe ich noch. Was ja total hervorsticht bei dem Spiel ist das Artdesign, ist die Art und Weise, wie es gezeichnet ist und so. Habt ihr diesen Stil, den Zeichenstil bewusst zu dem Thema ausgewählt?
Ja, genau. Also das war wirklich bewusst von Paul. Wir wissen, das Thema ist wirklich schwer. Deswegen haben wir eine Artstyle wie die Comics gemacht, so dass das wird leichter, so dass wir können ein bisschen auch diese Karikatur von die verschiedenen Nationalität, das ist extra gemacht, so dass wir können ein bisschen lächeln mit die ins Mittel diese ganze Grausamkeit. Wenn du alles so richtig ernst nimmst, dann das werde so ein trauriges graues Spiel und das wollten wir nicht. Das ist ein Spiel, muss auch spielbar bleiben.
Sehr cool. Gefällt mir total gut. War auch die richtige Entscheidung. Also bei mir hat es funktioniert. Ich hatte 5 Minuten gespielt und war schon ein bisschen traurig.
Gut. Sehr gut. Also das soll eine Mischung von sein. Also Freude und aber auch Traurigkeit. Wir wollen die Leute über eine Geschichte erzählen, aber auch über einen emotionellen so Achtbahnlauf. Das Leben ist ein Achtbahnlauf. Wir wollen das Spiel ein Achtbahnlauf auch.
Super. Danke dir für das Interview.
Bitte sehr.